Ins Land einhören, der Podcast des Landes Tirol. Heute moderiert von Florian Kurztaler. Der Nationalpark Hohe Tauern ist der größte Nationalpark Mitteleuropas. Mitten in der Kernzone steht der höchste Berg Österreichs, der Großglockner. Hunderte Quadratkilometer nur Natur. Hier entspringen Isel, Möll, Mur und Salzach. Das Gebiet erstreckt sich über Teile der Bundesländer Tirol, Salzburg und Kärnten. So sehr der Nationalpark heute vom Großteil der heimischen Bevölkerung unterstützt und getragen wird, so schwer war die politische und rechtliche Umsetzung, vor allem des Tiroler Teils des Nationalparks. Jahrzehntelang standen sich Wirtschaft und Naturschutz ablehnend gegenüber. Heute ist der Nationalpark vom Großteil der Bevölkerung akzeptiert und findet zunehmend Anklang. Nicht zuletzt auch aufgrund der vorbildlichen Arbeit des Nationalparkteams vor Ort. Ein Mensch hat den Nationalpark in Tirol in den letzten Jahrzehnten so geprägt wie kein anderer. Man könnte ihn auch als Mr. Nationalpark bezeichnen. Er ist eine wahre Nationalpark-Institution. Herzlich willkommen, Hermann Stotter. Herr Stotter, Sie sind der erste Direktor der Nationalparkverwaltung Tirol und haben den Tiroler Teil in Matrei in Osttirol mit aufgebaut. Sie gehen in Kürze nach unglaublichen 35 Jahren in Pension. Ihr Kalender ist aber nach wie vor rappelvoll, wenn ich das so sagen kann. Ein langsames Übergleiten in die Pension ist offensichtlich nichts für Sie, Herr Stotter.
Naja, es ist einfach das Aufgabenfeld, das man zu erfüllen hat. Wir haben heuer den Vorsitz im Dreiländerrat übernommen, gleichzeitig auch im Direktorium. Und mit der neuen Einführung eines neuen Direktors ist es meine Aufgabe einfach gewesen, noch jetzt bis zur letzten Stunde sozusagen diese Übergabe vorzubereiten, auch die Sitzungen vorzubereiten und zu begleiten. Und so ist es halt. Und die letzte Aktion und Tätigkeit, die mir geblieben ist, ist eine Ausstellungseröffnung in Mestre unten bei Venedig, wo wir ein gemeinsames Schutzgebiet mit Belluno, die Hohen Tauern und Dolomite Bellunese vorstellen werden, einer breiten Öffentlichkeit.
Also da sieht man, Ihr Wirken geht weit über Osttirol hinaus bis nach Venedig, haben wir gerade gehört. Gehen wir zurück, Herr Stotter, zu Ihren Anfängen vor über 35 Jahren. Sie haben ein Agrarstudium in Wien absolviert, haben dieses abgeschlossen und haben dann im Land gearbeitet. Dann sehen Sie die Ausschreibung des Landes Tirol für den Job des Nationalparkdirektors mit Dienstort Matrei in Osttirol. Da haben Sie gleich so ein bisschen Sternchen in den Augen gekriegt. Und das, obwohl damals schon eine Volksbefragung zum Nationalpark eine etwas schwierige Stimmung zum Besten gegeben hat. Nämlich damals war eine überwältigende Mehrheit der Matreierinnen und Matreier, die den Nationalpark abgelehnt haben. Ein denkbar herausfordernder Start, könnte ich mir vorstellen.
Es hat zwei Gründe gegeben, warum ich diese Aufgabe angenommen habe. Zum einen wollte ich zurück nach Osttirol, in meinen Heimatort, und dort den Beruf ausüben. Und zum zweiten, es war einfach die Herausforderung, als junger Akademiker etwas angehen zu können, wo viel Spielraum, viel Entwicklungsraum möglich war, etwas zu gestalten. Und das war einfach der Reiz dafür. Und dass es dort also eine negative Stimmung gegeben hat, vor allem in Matrei, das hat mich umso mehr noch angespornt, diese Tätigkeit anzunehmen, hier den Nationalpark aufzubauen und zu schauen, ob man nicht diese Stimmung umkehren kann.
Sie sagen, Herr Stotter, die ersten 15 Jahre, wo Sie tätig waren als Nationalparkdirektor, waren Schweinejahre, wenn ich das so zitieren darf. Anfeindungen bis hin in den privaten Bereich waren damals vor Tagesordnung, könnte ich mir vorstellen, keine ganz leichte Zeit für Sie.
Ja, das war wirklich eine schwierige Zeit, eine persönlich schwierige Zeit für mich selber, aber auch für Mitarbeiter im Büro. Und die Situation ist einfach im Nationalpark Hohe Tauern, wir sind dort Gäste auf fremdem Grund und Boden. Es ist alles Privatgrundbesitz. Und natürlich jetzt ein Schutzgebiet einzurichten auf privatem Grund und Boden mit gewissen Zielsetzungen, auch mit gewissen Verzichtsnotwendigkeiten in der räumlichen Nutzung, vor allem in der landwirtschaftlichen und auch der jagdlichen Nutzung, das zu kommunizieren, da ist man nicht immer auf großes Verständnis gestoßen oder oft auch auf eine Mauer der Ablehnung. Und das ist natürlich eine schwierige Aufgabe gewesen, aber wir haben sie meistern können, weil mir war es immer ein Anliegen, die Menschen zu verstehen, warum sind sie so dagegen und genau deswegen auch die Aktivitäten zu setzen, dass man dagegen argumentieren kann und auch vorgehen kann, um sie dann letztendlich überzeugen zu können.
Nehmen Sie uns ein bisschen mit auf die Reise, Herr Stotter. Wie geht das, dass man eine Nationalparkregion in Tirol jetzt in diesem Fall einrichtet, unter Anführungszeichen? Wie funktioniert das? Was waren damals vor 35 Jahren und die Jahre darauf folgend Ihre Tätigkeiten? Sie haben gesprochen von der jagdlichen Nutzung, von der forstwirtschaftlichen, von der landwirtschaftlichen Nutzung. Wie geht man davor? Was ist denn das Wesen dieses Nationalparks? Wie sind Sie damals auf welche Leute zugegangen?
Es war damals die Situation vor gut 35 Jahren, dass das Schutzgebiet gewisse Zielsetzungen zu erfüllen hat, gehabt hat. Zum einen eine Naturzone zu entwickeln, wo sich die Natur frei entwickeln kann, wo eben die Nutzung zurückzunehmen war, und zum anderen eine Kulturlandschaftszone, wo das Ziel war, die Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft. Und im Wesentlichen die Almlandschaft, die Bergwiesen, die Bergweiden und so weiter, diese zu erhalten. Und da braucht man zum einen gute Partner, die dieses Ziel überhaupt verstanden haben, worum es da geht. Und da haben wir sicherlich sowohl bei gewissen Bürgermeistern, aber vor allem bei gewissen Grundbesitzern Gehör gefunden, die gesagt haben, das ist auch eine Chance für sie, wenn es dieses Schutzgebiet gibt, weil wir auch zum Ziel gehabt haben, diese Kulturlandschaft zu erhalten und erhalten bzw. auch zu unterstützen. Und natürlich war das sozusagen auch das Gegenargument von unserer Seite, dass wir unser Ziel, die Kulturlandschaft zu erhalten, diese Almen und die Pflege der Almen zu erhalten, auch finanziell unterstützen werden.
Und wie kann ich mir das vorstellen? Also ich bin jetzt zum Beispiel angenommen Grundbesitzer von einem Almgebiet, wo Sie damals gesagt haben, das soll sozusagen zum Nationalpark Hohe Tauern dazugehören. Was ist dann passiert? Also sind dann Sie mit diesen Grundbesitzern in Verbindung getreten? Wie waren da damals die Gespräche bis hin dann zum Vertragsabschluss?
Es hat damals ein Anhörungsverfahren gegeben. Also es hat von uns gewisse Planungen gegeben, wo diese Naturzone oder Kernzone stattfinden sollte und wo auch die Kulturlandschaftszone, die Außenzone im Nationalpark sein sollte. Und da ist jeder Grundbesitzer vorgeladen worden, um seine Argumente vorzubringen, warum er die Gebiete einbringen möchte und warum er sie vielleicht nicht einbringen möchte. Und wir haben damals die Strategie gehabt, jenen Leuten, die nicht ihre Flächen einbringen wollen, dass die auch nicht hineingezwungen werden, außer sie waren umschlossen von Willigen sozusagen, aber es waren ganz wenige. Aber es ist trotzdem gelungen in dieser Überzeugungsarbeit in den einzelnen Gemeinden, dass über 80% der geplanten Fläche eingebracht worden ist. Vielleicht auch deswegen, weil wir ihnen Gehör geschenkt haben, weil wir ihnen einfach versucht haben, auch ihre Argumente zu verstehen, wo die Nutzung stattfindet. Und da haben wir dann auch versucht, in der Abgrenzung solche Flächen vorwiegend die eben in diese Außenzone, diese Kulturlandschaftszone zu integrieren und nicht so sehr in die Naturzone.
Was haben Sie denn damals Menschen gesagt, die gesagt haben, na, da mache ich nicht mit. Da kann ich dann mit meinem Grund und Boden nicht mehr das machen, was ich möchte. Oder ich kann den vielleicht auch gar nicht mehr so nutzen. Oder die in Matrei oder die in Innsbruck oder die in Wien schreiben mir dann vor, was ich mit meinem Grund und Boden machen kann. Was sagt man denn dann diesen?
Ja, das war auch so, dass diese Ängste bestanden haben, aber und auch wir selber nicht genau gewusst haben, wie wird sich das Ganze weiterentwickeln, weil wir ja ganz am Anfang waren, auch in der österreichischen Nationalparkdiskussion. Aber es hat einfach, wie soll ich sagen, Verbündete gegeben, die sozusagen auch ihre Mitglieder in der Landwirtschaft, also die Grundbesitzer überzeugen haben können, dass es vielleicht doch eher eine Chance ist, diese Flächen einzubringen, um sozusagen auch die Kulturlandschaft zu erhalten, dass sie die Chance gesehen haben, dass wir mit unseren Unterstützungsmöglichkeiten, finanziellen Möglichkeiten, ihnen à la longue besser helfen können, als wie wenn sie außerhalb des Schutzgebietes wären.
Apropos Unterstützungsmöglichkeiten, Sie haben es angesprochen, Herr Stotter, Nationalpark Hohe Tauern ist ja auch untrennbar mit dem Land Tirol verbunden. Was sind denn da so Unterstützungsmöglichkeiten? Wie sehen Sie denn die Symbiose sozusagen zwischen dem Land Tirol und dem Nationalpark Hohe Tauern? Und was hat man damals oder vielleicht auch heute noch jenen anbieten können sozusagen, die gesagt haben, na, ich möchte beim Nationalpark Hohe Tauern mit dabei sein und ich möchte, dass meine Fläche auch zum Nationalpark gehört?
Ja, es, wenn man das Ziel hat, die Kulturlandschaft zu erhalten, dann muss man auch entsprechende Instrumente anwenden, vor allem Förderungsmaßnahmen, um dieses Ziel zu erreichen. Und dieses Ziel in der Kulturlandschaft war eben, wenn Almen bestoßen werden, dass sie mit unterstützt werden. Pro Auftrieb, pro Rinder, Schafe, Ziegen und so weiter, zusätzliche Förderung. Wenn sie Bergwiesen gemäht haben, dass man sie unterstützt haben mit zusätzlichen Prämien. Zusätzlich zu allen anderen Förderungsmöglichkeiten, die das Land Tirol bereits allen Grundbesitzern innerhalb und außerhalb des Schutzgebietes angeboten hat. Aber im Schutzgebiet noch wesentlich verstärkt durch Nationalparkmittel. Und aber auch die Erhaltung dieser ganzen Infrastrukturen im Schutzgebiet. Das war uns ein Anliegen, ob das jetzt die Almgebäude waren, ob das jetzt an Steinmauern waren, ob das jetzt an Wegkreuze waren. Diese landschaftsästhetischen Einrichtungen, diese zu erhalten und zu unterstützen, war unser großes Anliegen. Das war das Gegenangebot. Das Gegenangebot, sozusagen Flächen einzubringen. Und dafür bekommen sie von uns entsprechende Unterstützung. Und vor allem auch fachliche Beratung in vielen Belangen durch unser Personal.
Gehen wir jetzt weiter in diesen 35, in Ihren 35 Jahren. Jetzt waren wir vorhin bei den Anfängen. Was würden denn Sie sagen in den letzten 35 Jahren, wo Sie Direktor des Nationalparks Hohe Tauern in Tirol waren? Was waren denn so die Meilensteine? Was waren denn vielleicht so die Momente, wo Sie sich gedacht haben, jetzt verändert sich was zum Positiven ausgehend sozusagen von dieser etwas schwierigen Stimmung von Beginn an, wie wir es vorhin gehört haben?
Vielleicht ein Meilenstein in der gesamten Nationalparkentwicklung war, das Ziel der internationalen Anerkennung zu erreichen. Das heißt, dass wir Flächen ausgewiesen haben, wo keine Nutzung mehr stattfindet, mit Verträgen und so weiter, Entschädigungsverträgen. Und dieses Ziel haben wir 2006 letztendlich erreichen können. Ein Ziel, das ursprünglich völlig abgelehnt worden ist und trotzdem durch kleine Bausteine, die wir unternommen haben, ob das jetzt an Jagdenanpachtungen waren, um das ganze Ziel zu erreichen, zu schauen, ob diese Flächennutzung, eine Flächennutzungsrücknahme einfach möglich ist, bis hin, dass wir ihnen der Jägerschaft und auch den Grundbesitzern mit Verträgen sozusagen diese Nutzung abgegolten, aber Nichtnutzung letztendlich dann abgegolten haben. Das war wirklich ein Meilenstein. Da ist dann sozusagen der ganze Druck heruntergefallen ab 2006, weil die Bevölkerung und auch die Betroffenen vor Ort gesehen haben, das haben wir erreicht, gemeinsam erreicht. Und es war erreichbar, das zuerst völlig irrealistisch war, dass so ein derartiges Ziel zu erreichen war. Das war einer der wesentlichen Meilensteine. Ein anderer Meilenstein war sicherlich auch in unserer Bildungsarbeit, dass wir sehr stark auf die Bildungsarbeit im Nationalpark gesetzt haben. Wir haben alle Nationalparkschulen als Partnerschulen gewinnen können. Letztendlich, wie letztes Jahr, noch einen Kindergarten auch noch dazugenommen als Partnerkindergarten, wo wir mit unseren Rangern dort Bildungsarbeit machen. Wir haben die Wasserschule gegründet, die Klimaschule gegründet. Das sind diese starken Bildungsprogramme. Und wir haben auch ein Haus des Wassers erbauen können, wo dieser Bildungsbetrieb vor allem zum Thema Wasser und letztendlich auch Klima und Nachhaltigkeit jetzt stattfindet. Bei vielen Schülerinnen und Schülern und Gruppen, die zu uns kommen, um hier sich fortzubilden. Das waren sicherlich Meilensteine, aber natürlich auch viele andere Kooperationen, die es uns ermöglicht hat, einfach das Schutzgebiet weiterzuentwickeln. Ob das jetzt die Nationalpark-Partnerbetriebe sind oder die Nationalpark-Regionsprodukte-Initiative. Das waren so kleine Bausteine, die einfach dem Nationalpark so viel Renommee gebracht haben und so viel positives Image, weil man in der Bevölkerung gesehen hat, dass wir gemeinsam mit ihnen was weiterbringen wollen, auch mit dem Schutzgebiet. Im ökologischen Bereich wissen wir wohl, zum Beispiel das Badgeier Aussiedelungsprojekt, eines der weltweit erfolgreichsten Aussiedelungsprojekte. Das hat sehr gut funktioniert mittlerweile mit Freilandgeburten im Schutzgebiet. Ein toller Erfolg, denke ich. Aber wir haben auch andere ökologische Meilensteine erreichen können und auch in der Wissenschaft gewisse Grundlagen schaffen können, um uns dort weiterzuentwickeln.
Wenn Sie vom Nationalpark sprechen, Herr Stotter, dann spürt man nach wie vor auch nach 35 Jahren noch Ihr Feuer, das Sie für den Nationalpark haben. Würden Sie sich selbst eigentlich als, vielleicht sogar als einer der ersten Naturschützer Tirols bezeichnen?
Nein, ich möchte mich auch gar nicht in diese Ecke drängen lassen als klassischer Naturschützer. Ich war ein Pragmatiker, ein pragmatischer Naturschützer vielleicht. Ja, weil es darum gegangen ist, diesen Ausgleich zu finden zwischen den Naturschutzinteressen im Schutzgebiet, aber natürlich auch zwischen den menschlichen Grundbesitzerinteressen der Kulturlandschaft, der Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft, diesen Interessen gleichzukommen. Also es war eher ein pragmatischer Zugang und im Wesentlichen war es ein Zugang zu den Menschen, sozusagen die Menschen zu verstehen, die Menschen gern zu erhoben, die Osttiroler, um mit denen das weiterzuentwickeln. Also ich würde mich nicht in die Ecke eines klassischen Naturschützers drängen wollen.
Apropos Pragmatiker, wenn man in Ihr Büro geht, Herr Stotter, dann sieht man zumindest auf den ersten Blick keine Bergschuhe, keinen Rucksack, keinen Wanderstock. Bringt mich zu der Frage, wie oft ist eigentlich ein Direktor des Nationalparks selber in seinem Nationalpark, wenn ich das so sagen darf, unterwegs? Ist es täglich, wöchentlich, ist es mehrmals im Monat oder beschränkt sich dann die Arbeit doch eher auf klassische Bürotätigkeiten und Sie schauen dann raus aus dem Fenster und denken sich, war ich jetzt gern im Nationalpark unterwegs?
Ja, es ist ja wirklich so, es ist die Arbeit eines Nationalparkdirektors ist im Wesentlichen eine Arbeit, die sich in vielen Büros abspielt. Ob das im eigenen Büro ist, ob das die Büros in Wien sind, in Innsbruck und so weiter, wo man verschiedene Themen bearbeiten muss, oder in den Gemeinden. Es ist am wenigsten sozusagen die Arbeit im freien Gelände, was leicht zu kurz kommt oder schade, dass es so zu kurz kommt. Aber man muss halt dann auch seine Freizeit dafür investieren und das war viele, viele Jahre so. Und immer wieder so, dass ich vor allem an den Wochenenden das Schutzgebiet besucht habe, viele Schutzhütten begangen habe, also um auch selber mal das Schutzgebiet kennenzulernen und zu wissen, wo welche Besonderheiten sind. Das war vor allem in den ersten Jahren mein großes Anliegen und in den Folgejahren sehr viele so in der Freizeittätigkeiten, dass ich in das Schutzgebiet gewandert bin. Aber die Schuhe sind eher von zu Hause eingepackt worden und nicht im Büro, sondern...
Herr Stotter, Sie erlauben mir doch auch eine Frage, wenn man sich die Nationalparkverwaltung anschaut. Jedes Bundesland, gemeint beim Nationalpark Hohe Tauern, Tirol, Salzburg und Kärnten, hat, wenn man so möchte, eine eigene Nationalparkverwaltung, bestehend eben aus diesen drei Einheiten für diese drei Bundesländer. In Zeiten wie diesen, wo die öffentlichen Budgets immer knapper werden, könnte man vielleicht auch die Frage stellen, braucht es das heute noch? Braucht es noch drei Verwaltungen für einen Nationalpark Hohe Tauern? Was ist denn da Ihre Meinung dazu?
Also ich bin der festen Überzeugung, dass es diese drei Verwaltungen wirklich braucht. Das Schutzgebiet ist wirklich sehr, sehr groß mit über 1800 Quadratkilometern, einer Breitenausdehnung von über 100 Kilometer. Und vor allem ein Schutzgebiet wie den Nationalpark Hohe Tauern, das braucht in der Organisation auch eine gewisse Nähe zu den Betroffenen, zu der Bevölkerung, zu den Grundbesitzern. Wenn die verloren geht, wird das Schutzgebiet auch nicht so weiterentwickeln und auch nicht mit dieser positiven Stimmung weiterentwickeln. Wenn hier eher sozusagen das Gefühl entsteht, man hat ein Schutzgebiet eingerichtet und dann wird man reingelassen, dann wird sich das auch nie so entwickeln. Und ein Nationalpark ist eben die höchste Kategorie eines Schutzgebietes und hat sehr viele Aufgaben von der Wissenschaft bis hin zur Bildungsarbeit, bis hin zu den Grundbesitzern oder zu kulturellen Dingen. Da braucht es einfach Menschen vor Ort, die tätig sind und mit der Bevölkerung dieses Schutzgebiet weiterentwickeln. Unabhängig von diesen drei Verwaltungen haben wir auch eine gemeinsame Verwaltung des Nationalpark Ratssekretariat, das sozusagen die wesentlichen Dinge länderübergreifend abstimmt, gemeinsam mit uns Direktoren. Und ich glaube, das funktioniert auch recht gut so.
Kommen wir in die Gegenwart. Sie stehen unmittelbar vor Ihrer Pensionierung und können auf 35 Jahre zurückblicken, wo mir viele, vor allem Osttirolerinnen und Osttiroler, sagen, dass der Nationalpark jetzt weithin eigentlich akzeptiert ist, vielleicht sogar gewisse Beliebtheitswerte erhalten hat in den letzten 35 Jahren, hat untrennbar mit dem Wirken des Hermann Stotter zu tun. Was haben Sie denn gemacht in den letzten 35 Jahren, dass Sie die Liebe für den Nationalpark entfacht haben?
Also ich würde es nicht jetzt allein auf meine Person beziehen. Natürlich, als Direktor hat man eine gewisse Führungsfunktion, muss die Mitarbeiter motivieren, dass sie tätig sind, entsprechend auch in der Region. Aber es ist letztendlich ein Erfolg der gesamten Mannschaft, die draußen vor Ort tätig sind. Die Ranger, die sozusagen das Erscheinungsbild des Nationalparks nach außen abgeben, weil sie tätig vor Ort sind in der ganzen Bildungsarbeit und in Führungsarbeit und so weiter, auch die anderen Mitarbeiter. Aber natürlich als Direktor und vor allem, wenn man die Möglichkeit hat, von Grund auf, vom Fundament, vom Keller sozusagen dieses Haus bis zum Dach aufzubauen, Stockwerk für Stockwerk, wieder Ziele weiterzuentwickeln und zu erreichen, dann ist es schon eine Genugtuung, diese Tätigkeit überhaupt ausüben zu können, diese freie Tätigkeit, die Gedanken umsetzen zu können, etwas gestalten zu können. Das ist auch das Schöne in dem Beruf, dass man immer wieder gestalten kann. Gestalten und sich, wie soll ich sagen, einfach die Ideen umsetzen, die für das Schutzgebiet wichtig sind. Und das ist das Schöne daran, dass man immer eine Entwicklung mitmachen kann, mitbegleiten kann oder selber auch gestalten kann.
Wo soll denn die Reise des Nationalparks Hohe Tauern noch hingehen? Vielleicht auch mit einem Blick in die kurz- und mittelfristige Zukunft. Wir wissen ja, dass sich der Nationalpark mittlerweile zu einer, Sie haben es vorhin schon gesagt, Bildungs- und Forschungseinrichtung eigentlich auch weiterentwickelt hat. Wo sehen Sie den Nationalpark in Zukunft? Haben Sie da vielleicht noch Visionen, die Sie mit uns teilen möchten?
Ja, in Zukunft, mein persönliche, nicht nur Meinung, sondern Zielvorstellung ist einfach, dass die Stimmung der Bevölkerung zumindest in diesem Ausmaß, wie sie jetzt gegeben ist, auch weiter aufrechterhalten werden kann. Und mit dieser positiven Stimmung für das Schutzgebiet, mit dem Verständnis, dass wir hier einen irrsinnigen Wert sozusagen geschaffen haben für die zukünftigen Generationen, dass dieses Schutzgebiet auch so weiterentwickelt, Schritt für Schritt weiterentwickelt in vielen Bereichen, ob das in der Wissenschaft, in der Forschung ist, ob das in der kulturellen Arbeit vor Ort ist, ob das jetzt dann in der Stimmung, in der Bevölkerung mit den Grundbesitzern vor allem ist, dass wenn dieses Fundament gegeben ist, dieses Positive, dann habe ich überhaupt keine Angst, dass sich der Nationalpark nicht extrem wieder positiv weiterentwickeln wird wie bisher.
Ich weiß, Herr Stotter, dass Sie in den letzten Wochen einige, um nicht zu sagen viele Interviews gegeben haben. Es war immer wieder mal die gleiche Frage dabei, nämlich die Frage nach Ihrem geheimen Lieblingsplatz im Nationalpark Hohe Tauern. Das ein oder andere Mal haben Sie dann recht knackig mitgeteilt, das bleibt mein Geheimnis, weil wenn ich das sage, dann bin ich morgen vielleicht nicht alleine oder mit meiner Frau dort, sondern dann sind da 20, 30 oder 40 Hansel dort und dann ist es auch kein Geheimplatz mehr. Ich möchte den Podcast des Landes trotzdem noch einmal dazu verwenden, um Sie zu fragen, Sie haben jetzt heute die Möglichkeit, im Podcast des Landes ins Land einhören, das Geheimnis zu lüften. Was ist denn der geheime Lieblingsplatz des Hermann Stotter im Nationalpark Hohe Tauern? Wir werden uns dann wirklich recht rasch dann auch anschauen.
Also, ich muss schon sagen, das Schutzgebiet hat so viele geheime Plätze, ja, und schöne Plätze, aber einer der schönsten Plätze, wo es mich immer wieder hinzieht, sind die Jagdhausalmen, die ältesten Almen Österreichs, historisch. Wirklich die schönsten Plätze und schönsten Almen gut erhalten, wo wir sehr vieles auch mit den Grundbesitzern erreicht haben, dass sie erhalten geblieben sind. Und hinter diesen Almen ist ein Bergkreuz am Hügel oben mit einer schönen Bank vom Nationalpark. Das ist eines der schönsten Plätze, wo man diese offene Landschaft hinter diesen Jagdhausalmen und auch dieses Grenzgebirge zu Südtirol beobachten kann. Und das ist befreiend für den Geist, für den Körper und für die, vor allem für die Seele.
Jetzt ist es raus, Herr Stotter. Das schauen wir uns an. Da gehen wir hin. Wir schauen uns die Jagdhausalmen an. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das sogar UNESCO-Weltkulturerbe, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Jagdhausalmen. Das heißt, da ist schon, das muss auch definitiv ein besonderer Platz sein, der auch international für viel Aufsehen gesorgt hat.
Es ist nicht Weltkulturerbe. Okay. Die Jagdhausalmen auch ganz bewusst, weil wir auch nie beantragt haben. Es sind denkmalgeschützte Gebäude alles und die ältesten Almen Österreichs und durch die viele Medienarbeit und Öffentlichkeitsarbeit, vor allem zu den Jagdhausalmen, weil es einfach die schönsten Plätze wirklich im Schutzgebiet sind, werden diese Plätze auch sehr gut begangen und es muss nicht immer das Ziel sein, dass alles touristisch überhäuft wird. Wir haben in diesem Tal einfach eine sehr, soll ich sagen, sehr gedeihliche Entwicklung, touristische Entwicklung für viele Gäste, die hineinwandern und so soll es auch bleiben. Es soll nicht überlaufen werden.
Ich habe auch über Sie gelesen in eines der Abschiedsinterviews, die Sie gegeben haben. Sie wollen nicht in Pension gehen, sondern Sie wollen in den Ruhestand wechseln. Was ist denn da der Unterschied?
Der klassische Unterschied ist, ein Beamter geht in den Ruhestand und nicht in Pension. Aber die Ruhe wird mich nicht so sonderlich begleiten. Ich denke, es wird sicher ein unruhiger Lebensabschnitt werden. Ich habe mir vieles vorgenommen, um einfach jetzt einmal dieses fertig gebaute Haus loszulassen, den Nationalpark loslassen zu können und einmal andere Dinge auch angehen zu können. Und das werde ich in meinem Unruhestand dann auch tun.
Herr Stotter, am Ende von Ins Land einhören vom Podcast des Landes verbleibt mir an dieser Stelle vielleicht auch mich stellvertretend für das gesamte Land Tirol und auch für die vielen Nationalpark-Fans, die Sie in den letzten 35 Jahren gewonnen haben in Osttirol und über Osttirols Grenzen hinaus, mich für Ihr Wirken in den letzten 35 Jahren zu verneigen. Das mache ich hiermit. Machen Sie es gut und wir wünschen Ihnen einen schönen Unruhestand, wenn ich das so sagen darf.
Vielen Dank für das nette Gespräch.
Das war der Podcast des Landes Tirol mit Hermann Stotter, langjähriger und erster Direktor des Nationalparks Hohe Tauern Tirol. Zu Beginn seiner Tätigkeit war Stotter mit viel Ablehnung und auch persönlicher Anfeindung konfrontiert. Im Laufe der letzten 35 Jahre haben er und sein Team es aber zusehends geschafft, die heimische Bevölkerung positiv vom Nationalpark zu überzeugen. Stotter bezeichnet sich selbst als Pragmatiker, der stets einen Ausgleich zwischen Naturschutz und Grundbesitzerinteressen finden wollte. Einer der schönsten Plätze im Nationalparkgebiet sind für ihn die Jagdhausalmen im Defreckental. Ein Ort, den er auch in seinem nun beginnenden Ruhestand aufsuchen wird. Ins Land einhören. Den Podcast des Landes Tirol findet ihr auf tirol.gv.at/podcast, auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf YouTube. Danke fürs Zuhören und Zusehen. Bis zum nächsten Mal, sagt Florian Kurzthaler.